Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Star Wars News. Und ja, ihr habt richtig gehört, eine weitere Ausgabe innerhalb eines Monats. Nachdem es lange ruhig in den News war, haben wir gedacht, wir erhöhen jetzt hier mal die Schlagzahl. Aber der Hauptgrund war eigentlich nur, dass eine wichtige Neuigkeit quasi hereingeflattert ist, als wir letztes Mal gerade mit der Aufnahme fertig waren. Mein Name ist Daniel und mit mir dabei sind heute wieder Nico.
Hello.
Und Dennis.
Hallo zusammen.
Ja, schön, dass wir uns so spontan jetzt nochmal zusammengefunden haben. Es ist zwar auch nicht mehr die brandheißeste Meldung, aber es war nach der letzten News-Folge, die wir am Freitag vor einer Woche aufgenommen haben. Wirklich so, ich glaube, ich habe mich gerade auf die Couch gesetzt und gedacht, so jetzt beginnt der Feierabend, hat Nico in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. Guckt mal, was es hier für tolle Neuigkeiten gibt. Toll im Sinne von, ja, müssen wir noch ausdiskutieren, wie toll wir das finden. Heute haben wir den 29.11.24, auch wieder kurz vor 8 Uhr abends. Das heißt, falls jetzt irgendwie in einer Stunde doch wieder noch brandheißere News reinkommen, dann haben wir sie leider knapp verpasst.
Ich korrigiere dich an dieser Stelle gerne. Wir haben den 25.11.
Und was habe ich gesagt?
Den 29.
Oh.
Ich weiß, ist egal.
Ich bin in die Zukunft gereist und wieder zurück.
Also wir wissen schon mal, am 29.11. gibt es keine Neuigkeiten.
Keine Ahnung, wie ich auf den 29. komme, aber wahrscheinlich montagsabends der Kopf ein bisschen Matsche schon, aber egal. Genau, kommen wir mal zu den angesprochenen News und wie viele da draußen es natürlich schon wissen, es dreht sich um den gecancelten beziehungsweise verschobenen Film, der von Dezember 2026 gestrichen wurde. Da gab es ja schon einige ja tolle Preview-Bilder und was auch immer von irgendwelchen Artikeln, wo natürlich direkt wieder groß Rey auf dem Cover war und einige unserer Lieblings-Star Wars-Hater da draußen haben natürlich gleich wieder berichtet, der Rey-Film ist gecancelt und so weiter und so fort. Wir kennen ja das Übliche. Fakt ist aber einfach nur, es war ein unangekündigter Star Wars-Film geplant für Dezember 2026. Und dieser Film wurde jetzt von Disney von der offiziellen Release-Liste gestrichen. Stattdessen kommt an dem Tag Ice Age 6. Ja, ich glaube, ich habe bis Teil 3 gesehen, weiter nicht. Also kann ich dazu jetzt nicht allzu viel sagen. Was sind eure Gedanken zu diesem gestrichenen Film, vor allem im Hinblick, da wir ja trotzdem im Mai 26 den Mando und Grogu-Film bekommen?
Also ich meine, man ist es ja mittlerweile so von der Star Wars Timeline, besonders was Filme angeht, ein bisschen gewöhnt, dass es solche Nachrichten gibt. Also Projekte werden ja rumgeschoben und gecancelt wie sonst was. Aber du hast es gerade schon angesprochen, dadurch, dass ja im Mai 2026 bereits ein Star Wars Film angesetzt ist, nämlich Mandalorian und Grogu. Und wir uns vielleicht dran erinnern, wie das 2018 war, als zwei Star Wars Filme in einem Jahr erschienen. Das waren damals Solo und The Last Jedi und Solo, kam jetzt zumindest an den Kinokassen ja nicht so krass an. Insofern kann ich es aus ökonomischer Sicht seitens Disney auf jeden Fall verstehen. Man weiß natürlich nicht, was da irgendwie hinter den Kulissen losgeht. Wir hatten ja auch erst letztens die Nachricht, dass Steven Knight als Drehbuchautor das Projekt verlassen hat, was auch immer das heißen mag. Haben wir, wie gesagt, letztes Mal drüber gesprochen. Ja, es bleibt nach wie vor einfach ein weit entferntes Star Wars-Projekt, jetzt vielleicht noch ein bisschen ferner als vorher. Aber ich würde da jetzt die Alarmglocken einfach mal ruhen lassen und mir da jetzt keinen großen Kopf drüber machen, weil es ist ohnehin noch 2 Jahre und da jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr entfernt. Und ob der jetzt im Dezember 2026 oder keine Ahnung von mir, ist dann im Dezember 2027 kommt, ist mir persönlich relativ schnuppe.
Ja, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass der dann ein Jahr später released wird. Das kann ich mir ehrlicherweise nicht vorstellen. Dann reden wir wahrscheinlich eher sowas von 2028. Das finde ich jetzt ein realistischerer Zeitraum. Für mich persönlich, weiß nicht, also ich habe da jetzt noch keinen großen Schmerz mit für mich erlebt. Ich finde es natürlich schon schade, dass wir jetzt ein Projekt, was in irgendeiner Form zumindest in der Planung stand, jetzt nicht ausgeliefert bekommen. Wir haben das, du hast es gerade gesagt, Nico, ja zuletzt auch immer wieder gehabt, dass Star Wars Projekte gecancelt wurden, beziehungsweise vielleicht einfach erstmal unbekannt verschoben, sowas wie Rangers of the New Republic, das ist ja rausgegangen, und dieser Rogue Squadron Film, den hat man ja auch irgendwie verschoben auf unbekannt, ich weiß sogar, der vielleicht sogar komplett jetzt mittlerweile raus ist. Ich glaube aber, es tut dem Franchise gar nicht mal schlecht. Was dem Franchise meines Erachtens nach eher schlecht tut, ist diese ganze Negativ-Publicity, die man jetzt gerade daraus wieder versucht zu erwirken, dass man sagt, ja, Star Wars versagt wieder und bla. Das finde ich schade, weil Star Wars versagt an der Stelle nicht. Star Wars zeigt einfach sogar Eier und sagt, guck mal, wir sagen das jetzt ab, weil wir einen guten Film liefern wollen und nicht irgendwie eine B-Movie oder sonstiges. Und ich sag mal, Ice Age 6, damit wirst du halt im Dezember wahrscheinlich auch eine große Menge an Kindern mit ins Kino holen, was natürlich auch für die Geldmaschinerien ein guter Gegenwert ist. Also ich glaube, Star Wars hätte wahrscheinlich mehr gebracht, aber kostet wahrscheinlich am Ende des Tages auch mehr in der Produktion. Ich freue mich einfach, wenn es später kommt. Wenn es irgendwann kommt, wenn wir einen weiteren Rey-Film in irgendeiner Form sehen werden, wann auch immer der kommen wird. Und es heißt ja nicht, dass nur weil dieses Projekt abgesagt wird, dass 2026 nichts Star Warsiges in irgendeiner Form released wird.
Ja, da habt ihr beide wirklich gute Punkte angesprochen. Einmal, Nico, dein Thema mit Solo, A Star Wars Story. Da bin ich ja nach wie vor nicht alleine mit der Überzeugung, dass dieser Film, wäre er vielleicht ein Jahr später rausgekommen oder wann auch immer, deutlich erfolgreicher gewesen wäre, weil erstens mal war es eben ein halbes Jahr nur nach The Last Jedi, der ja, sagen wir mal so, ein wenig kontrovers aufgenommen wurde. Aber das war mit Sicherheit nicht das alleinige Problem, weil wir hatten ja da im Mai dann auch noch Filme wie, ich glaube, es war Avengers Infinity War und andere Blockbuster, die mehr oder weniger zur selben Zeit rausgekommen wären. Und ich glaube eben auch, dass es im Jahr 2026, ich habe da jetzt nicht genau die Release-Dates im Kopf, aber da geht's ja auf jeden Fall wieder auch mit Marvel ordentlich weiter. Da sind ja auch die nächsten Avengers-Teile irgendwie am Horizont, wann auch immer die denn rauskommen werden. Und vor allem eben ein halbes Jahr nach Mando und Grogu, der, ich gehe jetzt einfach mal optimistisch davon aus, der wird nicht so kontrovers aufgenommen werden. Aber ich finde halt einfach, man darf dem Film dann auch gerne mal ein bisschen Zeit zum Atmen lassen und muss nicht, kaum ist der eine aus dem Kino draußen, schon wieder irgendwie den nächsten bringen. Und das andere, Dennis, was du angesprochen hast, das mit den vielen negativen Stimmen, ich glaube, das war auch mit so ein Hauptgrund, warum ich das überhaupt in die News hier aufgenommen habe oder euch gefragt habe, ob wir denn eine News-Folge machen möchten, weil da liegt man dann abends auf der Couch, wie ich schon vorhin gesagt habe, Nico schreibt das und ich scroll halt so durchs Internet und selbst so Magazine wie halt eben Variety zum Beispiel, die ja immer top informiert sind, aber das berichten, haben dann direkt wieder irgendwie Ray auf dem Cover und was auch immer, und ich denke mir dann immer, ey, das ist mittlerweile teilweise so Bild-Zeitungsjournalismus, weil selbst wenn das eventuell der Ray-Film gewesen wäre, was wir ja gar nicht wissen, finde ich das dann einfach, sehr zweifelhaft, damit dann versuchen, auf Klickzahlen zu kommen. Weil man muss ja der Fairness halber einfach mal sagen, offiziell angekündigt war nur Mando und Grogu mit einem festen Release-Datum. Das Einzige, was wir damals hatten, ich saß ja da in der Audience, wo eben auf der Bühne der Rey-Film, der Mando-Film und der Film von, sagt mir, wie er heißt, James Mangold, jetzt ist es mir selbst eingefallen, wenn ihr mir schon nicht helft.
Ja, natürlich genau. James. Ja.
Genau, James Mangold, Dawn of the Jedi, der Arbeitstitel, das waren so die drei Projekte, die angekündigt wurden, inklusive eben dieser Release-Dates. Und das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, ob dieser zweite Release-Zeitpunkt überhaupt für den Ray-Film geplant war oder ob sich's da um den James Mangold-Film oder um doch was ganz anderes gedreht hat. Wir wissen einfach nur, Disney ist ein Aktienunternehmen und man sieht's ja auch bei Marvel, das auch zu Disney gehört. Die müssen da einfach für ihre Shareholder irgendwie schon im Voraus Termine setzen in den Kalendern und die Termine verschieben sich so oft. Der einzige Unterschied ist halt eben, außerhalb vom MCU oder Star Wars interessiert sich, ja, so salopp gesagt, kein Schwein dafür, wenn sich für irgendeinen Film mal ein Release-Datum verändert. Das ist in Hollywood so gang und gäbe. Aber bei Star Wars ist es dann gleich wieder der nächste große Aufschrei und Fire Kathleen Kennedy und wir kennen alle die üblichen Schlagzeilen. Ich habe es gerade im Vorgespräch mit Nico erzählt. Ich saß vorgestern oder so abends auf der Couch auch, habe mit dem Handy durch YouTube gescrollt. Dann wurde mir von deinem Freund Dennis Star Wars Theory wurde mir ein wurde mir ein Video vorgeschlagen. Das kam vor 10 Tagen oder so raus und der große Titel: How Disney Destroyed Star Wars. Und Nico hat mich berechtigterweise gefragt, hat er das nicht schon mindestens 10 Mal vorher mit dem gleichen Titel auch gemacht? Also ja, wir kennen die ganzen Spezialisten da draußen.
Und ja, das ist ja genau das, warum wir das ja anders machen wollen. Wir wollen ja den positiven Aspekt aus dem Ganzen ziehen. Genau. Und ja, es ist schade, absolut. Es gibt auch hier wieder gespaltene Lager. Aber auf der anderen Seite, wenn wir überlegen, auch wenn wir zu viele Serien in einem Jahr hatten, irgendeine hat immer drunter gelitten. Nico hat das Beispiel gebracht mit Episode, was, welche war es? Last Jedi? Episode 8 und Solo. Da haben beide Filme am Ende drunter gelitten. Und das war halt auch, das kann es ja nicht sein. Und ich finde auch, wir haben das ja auch schon ein paar Mal thematisiert, ein Film pro Jahr reicht voll und ganz aus. Vielleicht sogar ein Film alle 2 Jahre, damit es ein bisschen ein Happening wird, damit Star Wars auch wieder eine ganz andere Basis für sich auch findet. Wir sind Fans, weil wir das ganze Franchise lieben. Und ja, ich freue mich über jeden Film, über jede Serie, alles, was kommt, über jedes Spiel. Aber wenn es halt mal länger dauert, wir haben früher, wie lange haben wir zwischen Episode 6 und Episode 1 gewartet, dass Star Wars wieder in die Kinos kam? Das waren Jahrzehnte.
Ja, und aber da habe ich gerade vor kurzem gelesen, da sieht man wieder, wie alt wir sind. Also der Abstand zwischen Episode 3 und jetzt ist größer wie der Abstand zwischen Episode 6 und 1.
Okay, das ist natürlich.
Ich meine, klar, wenn man kurz mal auf die Zahlen guckt, ist es eindeutig, aber vom Gefühl her, es war so eine lange Zeit, so, wow, Star Wars ist zurück, die Dark Times sind vorüber. Dabei waren das irgendwie gerade mal ein paar Jährchen, wenn man so überlegt, und eigentlich gar nicht mal so lange.
Sehr spannend.
Ja, gut. Und ihr habt ja im Intro schon gemerkt, wie gut ich mit Daten hantieren kann und da immer perfekt die Zahlen nenne. Ein Datum habe ich aber tatsächlich, und das finde ich sogar ganz cool, da würde ich sogar, obwohl ich dir eigentlich zustimme mit dem 2-Jahres-Release, darauf verzichten, weil wisst ihr nämlich, was im Jahre 2027 ist? Das 50-jährige Jubiläum von Star Wars. Und was wäre denn ein perfekteres Datum als einen Star Wars-Film, egal ob es jetzt der Rey-Film oder der James Mangold-Film oder Rogue Squadron oder was auch immer ist. Aber ein perfekteres Release-Datum wie zum 50. Jubiläum von Star Wars, das gibt's doch eigentlich gar nicht. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass dieser Film vielleicht auch einfach nur aus diesem Grund verschoben wurde, weil irgendjemand gemerkt hat, halt, wenn wir eh schon im Dezember einen Film bringen wollen, lass uns doch den um ein halbes Jahr schieben und bring's lieber zum Star Wars-Geburtstag.
Wäre auch eine Möglichkeit.
Nur so eine Idee von mir.
Und 2027 ist auch 25-jähriges Jubiläum von Episode 2. Oh. Also da passt eine ganze Menge ineinander, glaube ich.
Ja. Und zum Thema zeitlichen Abstände, nächstes Jahr ist schon das 10. Jubiläum von Episode 7. Das ist einfach unglaublich. Aber ich würde sagen, kommen wir von Jubiläum zu einer erneuten Wiederkehr einer meiner Meinung nach sehr, sehr coolen Star Wars Serie, Visions. Da wurde aus dem Nichts vor ein paar Tagen eine dritte Staffel angekündigt. Und was mich hier besonders freut, ist, dass es nicht nur eine dritte Staffel gibt, die quasi das, was wir so bisher gesehen haben, irgendwie weiterführt und neue Studios und neue Styles und was auch immer einbringt, sondern pünktlich zur Celebration in Japan sind einige der coolsten Studios aus Visions Staffel 1 wieder zurück und die Staffel 3 steht mal wieder ganz im Zeichen der Animes. Und da muss ich sagen, freue ich mich besonders, wenn ich da so auf die Namen schaue. Kamikaze Doga, Production IG, Studio Trigger, die haben ja da schon in der ersten Staffel tolle Folgen hervorgebracht, wie zum Beispiel The Ninth Jedi, The Duel oder The Twins. Also das waren wirklich tolle, tolle Anime-Folgen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es kaum erwarten. Und da verspreche ich euch jetzt schon, dazu wird es eine Podcast-Folge geben, weil wenn es zwei Sachen gibt, die ich sehr liebe, dann sind Star Wars und Anime und das noch kombiniert. Besser geht's kaum. Was denkt ihr dazu?
Ich muss sagen, ich bin im Thema Anime bei weitem nicht so tief drin, wie du es bist. Aber dennoch sagt mir zum Beispiel Studio Trigger etwas. Von denen habe ich nämlich den Cyberpunk Edgerunners Anime gesehen. Abseits davon. Und da haben sie auch nochmal absolut bewiesen, dass sie ein gutes Händchen für Sci-Fi haben. Also das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und Wit Studio kennt man vielleicht auch noch für die Leute, die vielleicht ein bisschen oberflächlicher im Bereich Anime unterwegs sind. Die haben nämlich die ersten drei Staffeln von Attack on Titan gemacht. Auch wenn ich da persönlich nur die erste Staffel gesehen habe, fand ich die aber auch sehr cool und das war es dann auch schon so weit, wie meine Anime-Kenntnisse reichen. Aber ja, ich freue mich natürlich, dass sie jetzt auch mit an Bord sind und ja, die ersten beiden Staffeln Visions fand ich auch ganz toll. Natürlich gefällt einem dann der eine Kurzfilm mehr als der andere, aber das ist ja auch das Tolle an so Anthologie-Serien. Dementsprechend, ich bin gespannt, was kommen wird. Freue mich sehr auf diese kurzweiligen Episoden. Einfach, weil sie auch immer sehr viel Raum für Kreativität bieten. Ich bin mir sicher, das wird wieder toll.
Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube auch, dass das eine sehr gute Weiterführung auch werden wird. Die Studios zeigen, ey, also sie haben ein Händchen für Studios, was sie jetzt hier gerade rausgesucht haben. Trigger ist auf jeden Fall, Kamikaze Doga finde ich auch ziemlich spannend. Also es gibt ein paar ziemlich coole. Ich muss sagen, ich habe aber Visions nicht so sehr gefeiert. Ja, das war jetzt nicht so mein persönliches Ding. Ich fand die erste Staffel sehr, sehr gut. Die Ronin-Folge, also na, die erste Folge aus der ersten Staffel, die war ganz, ganz großartig. Es gab auch ein paar weitere sehr gute. Für mich persönlich ist aber das halt nicht so dieses Star Wars Feeling, wie ich es gerne haben möchte. Ich fand diese Wallace und Gromit, ich weiß gerade nicht, welches Studio es das war, diese Knetfiguren Folge, die fand ich auch irgendwie ganz, ganz putzig. Aber alles in allem, das wird was werden, was ich mir mal nebenbei angucke, aber da fieber ich jetzt zum Beispiel gar nicht so hin.
Ja, so ging es mir bei der zweiten Staffel tatsächlich auch. Also ich fand die wirklich durchweg gut und auch eine tolle Optik. Aber bei mir ist, glaube ich, auch einfach, weil ich halt eben schon seit frühester Kindheit wirklich großer Anime-Fan bin und da schon so viele Serien, also Dragon Ball rauf und runter. Ich schaue aktuell auch gerade wieder mit Freunden zum 25-jährigen Jubiläum Dragon Ball Daima, eine neue Serie, die da rausgekommen ist. Und ich habe Naruto geschaut und ich habe ein ganzes Regal voll mit Anime-Filmen vor allem auch und bin großer Fan von zum Beispiel Makoto Shinkai und natürlich eben Anime-Größen wie Studio Ghibli und so, die immer tolle Filme bringen. Und da fand ich halt einfach, dass es wirklich unglaublich cool war, einfach mal Star Wars in so einem Anime-Gewand zu sehen. Und ich habe damals ja auch mit Leuten geredet. Also ich glaube, wenn man nicht sowieso schon so Anime-Fan ist, lässt einen das vielleicht kalt unter Umständen. Aber für mich war das einfach so die perfekte Verschmelzung von zwei meiner liebsten Dinge, die ich mir gern angucke. Und deshalb ja, freue ich mich einfach, dass es dann pünktlich zur Celebration Neues aus Japan gibt. Seid ihr denn gespannt, ob es eventuell auch Fortsetzungen gibt? Also es ist ja nur bekannt, dass es weitergeht, aber gerade so Sachen wie eben zum Beispiel The Duel habe ich so das Gefühl, ist schon auch allgemein sehr bekannt. Da gab es ja einen Comic dazu und ein Buch, habe ich alles gar nicht gelesen, aber ich weiß, dass der Tom zum Beispiel den Roman zu The Duel, wie heißt der, Ronin, glaube ich, ziemlich Ronin, feiert, ja. Und auch schon ewig lang irgendwie am Überlegen ist, ob er da mal irgendwie im Podcast was dazu machen kann, in welcher Form auch immer. Wie steht ihr denn da dazu oder habt ihr euch da noch gar nicht so die Gedanken gemacht und lasst es einfach auf euch zukommen?
Also bis gerade eben kam mir dieser Gedanke tatsächlich überhaupt nicht und ich glaube, ich fände es auch cooler, wenn das alles eigenständige Sachen bleiben, also dass man das so in anderen Medien nochmal aufgreift, okay, aber ich finde Visions lebt für mich persönlich gerade davon, dass es halt immer irgendwie was Eigenes ist, was auch ein bisschen abgedreht sein kann und was jetzt gar nicht auf irgendwas bereits Bestehendem aufbauen muss.
Ja. Also für mich ist, ich habe es ja gerade gesagt, also die ersten zwei Staffeln, das war jetzt für mich, das war schöne Beikost, aber das hat jetzt auch für mich keinen Impact hinterlassen, weil ich jetzt sage, okay, und die Geschichte muss unbedingt fortgesetzt werden. Natürlich gibt es Potenzial, also diese Ronin-Folge, also diese erste Folge, die du gerade angesprochen hast, die hat ganz sicher das Potenzial, auch weitergeführt zu werden. Ist auch eines der wenigen, oder ist eine der wenigen Geschichten, die ja wirklich dann auch eine Buchadaption bekommen hat in irgendeiner Form. Aber für mich ist es jetzt nicht so, ich habe das jetzt nicht für mich als Hauptaugenmerk, um ehrlich zu sein, gesehen. Aber ich freue mich, wenn du dich darüber freust, weil das ist ja schön, wenn es halt auch einfach also gewisse Menschen anspricht. Und das ist ja genau das, was wir immer wieder mehr oder minder schon predigen, dass Star Wars muss nicht jedem gefallen. The Acolyte musste nicht jedem gefallen, aber es hat halt seine Zielgruppe gehabt. Episode 7, 8 und 9 muss nicht jedem gefallen, auch das hat seine Zielgruppe gehabt. Genauso wie Visions. Gefällt mir jetzt nicht so gut, ist Star Wars, deshalb gucke ich es mir auch mal an, ist genauso wie Star Wars The Resistance, hat mir auch nicht gefallen und ich habe es mir trotzdem angeguckt, einfach nur der Vollständigkeit halber. Deshalb finde ich es toll, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich freue mich da drauf, ich habe da auch einen ganz guten Bezug zu, deshalb super, super Sache und ja, alle, die sich drauf freuen, ich freue mich mit euch.
Ja, hier würde mich echt einfach mal auch interessieren, wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann könnt ihr es jetzt machen und vielleicht da mal einen Kommentar dazu dalassen. Wie steht ihr denn zu Anime und Anime in Verbindung mit Star Wars? Weil das würde mich echt mal interessieren, gerade so bei unseren Zuhörenden, ob da noch mehr dabei sind, denen es da auch ähnlich wie mir geht. Und so ein kleiner Tipp von mir an alle da draußen, die vielleicht nochmal Bock haben, Visions, vor allem die erste Staffel zu gucken. Ich kann da echt jedem nur empfehlen, auch wenn ihr es vielleicht sonst nicht tut, gebt dem Ganzen mal auf Japanisch eine Chance, weil ich finde vor allem Anime-Produktion auf Japanisch ist nochmal was ganz Spezielles und ja, es ist einfach eine ganz andere Art, wie diese Synchronsprecher da in ihren Rollen aufgehen und leben und es gibt dem Ganzen nochmal ein ganz anderes Feeling rüber. Also ich habe die erste Staffel auch auf Englisch und auf Japanisch geguckt und ein Anime auf Japanisch ist was, kann ich jedem nur empfehlen, auch wenn ihr dann vielleicht nicht dabei bleibt, es ist definitiv eine Erfahrung wert. Genau, und dann weitere News gibt's auch noch zu Andor, die kamen auch kurz nach der Aufnahme unserer Folge raus. Da habe ich ja in der letzten Folge erwähnt, dass im Empire Magazine ein großer Bericht rauskommen soll, eben zur zweiten Staffel von Andor. Und wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, ist dieser Bericht irgendwie schon im Internet gelandet, bevor das Magazin jetzt irgendwie da draußen ist. Also ich werde das mit Sicherheit jetzt hier nicht verlinken, aber ich glaube, wer auf Reddit geht und da mal danach sucht, der findet es innerhalb kürzester Zeit. Gibt auch einen Artikel bei Star Wars Union, die das Ganze mal wieder schnell auf Deutsch übersetzt haben. Den verlinken wir euch gerne. Das kann ich nämlich echt nur empfehlen. Ich habe hier mal aber einen kleinen Ausschnitt, der mir persönlich besonders gut gefallen hat, weil wir hatten es ja vorab schon öfter, wie genau wird die Struktur der zweiten Staffel von Andor denn aussehen. Und wir wissen ja schon länger eben, dass es wieder Dreierblöcke geben soll, aber es hieß dann ja nur, dass wir im Prinzip 4 Jahre vor Rogue One anfangen und bei Rogue One enden. Und nun wurde aber in dem Interview von Tony Gilroy bestätigt, dass jeder Block eine konzentrierte Periode von Ereignissen beinhaltet aus dem Leben von Endor, also von Cassian Endor. Das heißt, jede dieser Dreierblöcke wird eine Handlung von ein paar Tagen erzählen und dann springen wir jeweils zwischen einem Dreierblock um ein Jahr nach vorne und werden eben, wie schon angekündigt, kurz vor Rogue One im Magazin wird sogar genannt, wenige Momente, bevor wir Cassian zum ersten Mal in dieser Gasse sehen, soll wohl diese Serie enden. Und wir wissen am Ende der Serie genau, was in Cassians Kopf vorgeht. Ja, was sind eure Gedanken zu diesen doch, finde ich schon, erwähnenswerten Neuigkeiten zur zweiten Staffel?
Also wir hatten ja das in der letzten Folge schon besprochen, dass das ja schon klar kommuniziert war, dass diese Dreierblöcke mit jeweils einem Jahr stattfinden werden. Das finde ich eine super Sache. Ich finde es toll, dass wir hier so ein bisschen auch skippen oder einen Timejump drin haben, weil es einfach für die Serie, glaube ich, einen ganz, ganz großartigen Eindruck macht, wenn wir hier nicht nur irgendwie eine Woche mit Cassian Endor erleben, sondern halt irgendwie wirklich mal ein paar Jahre, gerade so die wichtigsten Momente. Ich habe gerade beim letzten Rewatch von Rogue One, habe ich mich so gefragt, weil wir wissen ja, glaube ich, dass neben Orson Krennic, glaube ich, auch Saw Gerrera wieder auftauchen wird. Und da habe ich mich nämlich gefragt, wir haben Saw in Endor Staffel 1 gesehen, da hat er noch normale Beine gehabt, in Rogue One, aber dann keine Beine mehr oder beziehungsweise mechanische Beine. Jetzt ist das mit Sicherheit ein Thema, was man nicht unbedingt in der Serie platzieren muss, aber es ist, glaube ich, für alle, die jetzt nicht unbedingt die Bücher lesen oder die den Hintergrund von Saw kennen, wäre das vielleicht auch eine schöne Sache, sowas zu erfahren. Vielleicht hat der Cassian was mit zu tun, wir wissen es ja nicht. Und das wird, glaube ich, eine ganz coole Sache werden. Ich freue mich da wirklich sehr drauf. Das wird meine Highlight-Serie 2025 werden, bin ich ganz offen und ehrlich. Und dass wir halt wirklich dann auch so knapp mit Rogue One dann auch abschließen, diese Serie, das ist eine sehr, sehr gute Wahl, weil wir dann ja auch wirklich genau wissen, was passiert jetzt eigentlich in der nächsten Film oder cineastischen Stunde oder beziehungsweise zwei Stunden. Und das finde ich irgendwie eine sehr, sehr starke Entscheidung, coole.
Ja, ich kann mich bei Dennis auf jeden Fall nur anschließen. Auch bei mir ist es die antizipierteste Serie nächstes Jahr. Mit großem Abstand, muss ich sagen. Und auch so im Star Wars-Kosmos. Und dieses Ding mit dem Zeitsprung hatten wir, genau, wie du sagtest, schon letztes Mal drüber gesprochen. Interessant fand ich auch, was in diesem geleakten Bericht, wenn ich es richtig verstanden habe, erwähnt worden ist, dass Tony Gilroy ja eigentlich den Plan hatte, Endor über 5 Staffeln je 12 Folgen zu erzählen. So, jetzt bekommen wir natürlich nur einen Bruchteil davon. Und da fragt man sich natürlich, ob jetzt diese Zeitsprünge eben dem Punkt geschuldet ist, dass er trotzdem die ganze Geschichte jetzt innerhalb von einer zweiten Staffel erzählen möchte. Ich bin mir sicher, viel wurde da einfach weggekürzt, anders geht's ja auch gar nicht. Und natürlich stellt man sich dann auch die Frage, ob es so sein kann, dass wie in der ersten Staffel die Charaktere genügend Luft zum Atmen kriegen, ob es reicht, dass man das in diesen 3 Folgen jeweils erzählen kann. Ich sag aber ehrlich, ich bin da so zuversichtlich. Also die erste Staffel hat mich so aus den Socken gehauen und Tony Gilroy und Co. haben mehr als nur bewiesen, dass sie das Zeug dazu haben, diese 3 Episoden-Arcs einfach zur Perfektion zu bringen, dass ich mir da jetzt auch keine Gedanken mache, auch wenn ich natürlich gerne 5 Staffeln gesehen hätte. Aber ich bin einfach froh, dass wir diese zweite Staffel überhaupt bekommen und auch, dass es so ein Star Wars auch geben darf.
Ja, du sprichst da echt was Gutes an, vor allem die Thematik mit den 5 Staffeln, weil ich kann mich auch erinnern, dass diese Info für mich jetzt nicht ganz neu war. Aber als sie die erste Staffel produziert haben, gingen sie irgendwie noch mehr oder weniger davon aus, dass es wohl 5 Staffeln sein werden. Und die Entscheidung daraus, doch nicht 5 Staffeln zu machen, egal ob das jetzt finanzielle oder doch eher produktplanerische Gründe hatte, projektplanerische, nicht produktplanerische, auch wenn Star Wars ein Produkt ist, Genau, das wurde nicht so genau erwähnt, aber es ist echt interessant zu wissen, weil wir hatten es ja auch drüber, dass die erste Staffel, und es ist überhaupt nicht negativ gemeint, ein ziemlicher Slowburner ist. Und es liest sich für mich auch alles so danach, dass die zweite Staffel deutlich mehr Schlag auf Schlag gehen wird und wir vermutlich ja eine viel kondensere Story haben und das Ganze einfach schneller in Richtung Ziel marschieren wird. Und da bin ich aber eigentlich auch ganz positiv eingestellt, alleine auch, was Tony Gilroy in dem Interview auch nennt, dass im Prinzip die Staffel, also er nennt es wieder, dass es eigentlich 4 Filme sind, also jeder Dreierblock sieht er als einen eigenen Film an. Und ja, also viel mehr bleibt uns da eigentlich auch gar nicht zu sagen, wie, glaube ich, dass wir alle ziemlich begeistert sind. Eine kleine weitere Info aus dem Interview, das fand ich auch ganz interessant, ist der Erfolg bei den Kritikern und bei den Fans. Also man muss ja schon sagen, dass Andor eben, wir haben es auch hier mehrfach angesprochen, in der Award-Season ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. Es ist so ein Prestigeprojekt, wo andere Star Wars Serien eigentlich kaum Platz finden, wenn man dann so in die Liste guckt und liest dann da, keine Ahnung, Better Call Saul, Breaking Bad, und ich glaube, jeder kann sich da vorstellen, was so diese typischen Emmy Award Serien sind, einfach, dass Andor damit in dieser Riege genannt wird, plus eben, dass der Großteil der Fans, außer die, die Schrauben und Backsteine nicht mögen, ziemlich begeistert waren, hat wohl dazu geführt, dass Tony Gilroy mehr oder weniger ziemlich freie Hand hatte und laut eigener Aussage konnte er tun und lassen, was er wollte, und keine Kathleen Kennedy, kein Dave Filoni, kein wer auch immer kamen zu ihm und haben gemeint, nee, das kannst du so und so nicht machen, sondern er hatte da ziemlich freie Hand und das hat ihm wohl persönlich sehr gut gefallen und das stimmt mich auch dann sehr optimistisch, dass wir einfach wirklich die definitive Version dieser Story, so wie sie Tony Gilroy von Anfang an im Kopf hatte, dann auch umgesetzt sehen.
Ja, und ich würde jedem empfehlen, wer die Staffel, die 1, nochmal sehen möchte vorher, klar, sollte man eh, aber schaut sie auch einfach mal so an. Ich habe gerade jetzt so ein bisschen einen kleinen Rewatch gehabt mit Rogue One und mit Andor Staffel 1. Und du hast gerade gesagt, das ist ein Slowburner. Und ich weiß auch damals, als die ersten 3 Folgen rauskamen an einem Tag, da habe ich schon gedacht, oh, das ist aber auch ganz schön gefährlich, 3 Folgen auf einmal. Es waren ja auf 12 Folgen ausgelegt, die Serie. Und diese ersten 3 Folgen zusammen zu releasen, war das Beste, was der Serie geben konnte, weil sie halt einfach so langsam startet, so langatmig. Sie nimmt sich wirklich Zeit, den Charakter Cassian vorzustellen. Wo kommt er her? Wo lebt er aktuell? Ist er schon der Rebell, der er in Rogue One ist? Und das ist ja total klasse. Dieser Charakter hat so eine stramme Entwicklung hingelegt. Und ihr habt gerade 5 Staffeln gesagt. Hätte ich super gerne gesehen. Definitiv. Ich hätte für die Serie, das wäre der Hammer. Heißt nicht, dass es nicht kommen kann. Man kann ja quasi immer noch ein paar Geschichten zwischen diesen Jahren oder ja, 2 Wochen später, dann ist das passiert. Nein, Quatsch. Aber es wäre natürlich schon schön gewesen, da auch mehr zu sehen, weil die Serie, weil dieser Charakter unglaublich viel Potenzial hat. Ich hoffe, dass dieses nächste Jahr uns nicht enttäuschen wird. Ich bin mir da auch sehr, sehr sicher, dass hier ein sehr, sehr starkes Produkt auf den Markt kommt. Wie du gerade sagtest, Star Wars ist ja ein Produkt.
So habe ich es gar nicht gemeint, aber
ja, ich weiß.
Ja, dann persönlich bin ich eigentlich auch schon mit meinen News hier am Ende, aber ich würde das Wort an euch beide übergeben, weil es gibt noch ein paar Kleinigkeiten zu einem Star Wars Videospiel zu berichten, das ich leider, shame on me, nach wie vor noch nicht gezockt habe, aber demnächst werde ich das auch noch nachholen.
Shame. Shame.
Aber man muss ja zu Daniels Verteidigung sagen, also es war ja auch nicht dumm abzuwarten, weil ich würde behaupten, das Spiel ist natürlich aktuell in einer besseren Verfassung, als es zu Release war, auf jeden Fall. Ohne es jetzt nochmal komplett neu gespielt zu haben, aber vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. Also Outlaws hat in den letzten Monaten einiges an Patches bekommen und die kulminieren jetzt in dem Patch 1.4, der einige Sachen im Punkte Spielmechanik auf jeden Fall nochmal verbessert und teilweise komplett überarbeitet hat. Also viele erinnern sich vielleicht an die Berichte und Beschwerden über die erzwungenen Stealth-Stellen des Spiels, die teilweise nicht spaßig zu spielen waren, sagen wir es, wie es ist. Und die wurden zum Beispiel größtenteils komplett entfernt und auch so Sachen wie, ehrlich gesagt, auch so Basics, wie dass man sieht, wie weit man gerade davon entfernt ist, von einem Gegner entdeckt zu werden und so weiter, wurden jetzt reingepatcht. Oder Waffen, die man aufheben konnte, können jetzt auch behalten werden, nachdem man irgendwie eine Rampe oder so hochklettert. Also da wurde auf jeden Fall einiges getan. Also wer in Outdoors noch nicht reingeschaut hat, ich glaube, es ist auch aktuell irgendwie so im Zuge von Black Friday und so in einigen Storefronts runtergesetzt. Apropos, das Spiel ist jetzt auch auf Steam, falls das Leute abgehalten hat. Ja, und dann kam natürlich auch noch die erste große Story-Erweiterung raus. Dennis, ich weiß, du hast sie auch gespielt.
Ich habe sie gespielt. Wildcard kam raus, genau. Das erste DLC ist ein kostenpflichtiges DLC, muss entweder über einen Season Pass oder halt einzeln gekauft werden, bringt eine, ich glaube, 2-2,5 Stunden Mission nochmal mit sich. Ich glaube so ungefähr, das habe ich auf jeden Fall gebraucht. Wir folgen Kay auf ein Casino-Schiff. Dort muss sie infiltrieren. Sie trifft hier, ist kein großes Geheimnis, auf Lando Calrissian. Und ja, das Imperium hat auch wieder viel mitzureden. Ich will hier gar nicht viel spoilern. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es gab eine schöne Erweiterung, die Story wurde gut weitererzählt, wurde gut auch reingepackt und alles in allem, denke ich, hat das DLC echt ganz, ganz viel mitgebracht, was einem Spaß machen kann. Auch hier ist auch viel Lauferei wieder. Das hat eine komplett neue Ebene. Alte Ebenen werden ein bisschen nochmal angepasst. Man muss nochmal ein paar alte Dinge betreten. Also alles ziemlich cool und dadurch, dass, du hast es ja gerade gesagt, auch Nico, in den Spielmechaniken wurde einiges verbessert, das merkt man hier auch direkt. Ne? Also das ist schon etwas, was ganz klar ist. Und wer Lust auf Sabacc hat, auf Kessel Sabacc, der möge dieses Add-on doch bitte spielen. Das ist eins der zentralen Themen. Und ja, es ist eins der zentralen Themen, ohne es jetzt weiter zu spoilern. Weil ich glaube, das sieht auch jeder auf dem Cover vom entsprechenden DLC. Und wer jetzt sagt, ey cool, ich habe noch gar nicht so viel mit, oder ich habe es schon mal durch, aber ich würde gerne mal Meinungen hören, der kann gerne im Laufe dieser Woche nochmal in unseren Podcast reinhören. Zusammen mit Caro Cosplayer habe ich eine kleine Review aufgenommen. Wir haben ja zusammen auch mit Fluse von Jedi Rocks diesen Vorab-Drüberblick gegeben und jetzt haben wir mal im Nachgang geschaut, hat es unsere Erwartungen erfüllt.
Ja, apropos Meinung, falls ihr noch meine Meinung zu dem Wildcard-DLC hören wollt, ich persönlich fand es für den Preis ein bisschen kurz. Also für die Leute, die es jetzt nicht wissen, also der Season Pass würde 40 Euro kosten. Da ist dann noch der zweite DLC, der noch kommt, mit drin. Und wer die Erweiterung einzeln kauft, der zahlt 15 Euro. Und dafür fand ich dann die 2 Stunden, die ich gebraucht habe, schon ein bisschen arg kurz. Mhm. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber ja, wer weiß, wie lang dann nochmal die zweite Erweiterung ist. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt aktuell nicht auf einer Skeleton-Crew irgendwie am Entwickeln entwickelt wird. Gespannt, was kommt.
Also das zweite DLC soll ja Hondo Onaka im Zentrum des Geschehens haben. Ist auch schon angekündigt worden. Wird irgendwann nächstes Jahr im Frühjahr kommen. So Berichterstattungen, ob die jetzt so hundertprozentig stimmen, weiß ich nicht. Aber das ist zumindest die Vermutung. Ich wusste gar nicht, dass das 15 Euro gekostet hat. Ich habe halt den Season Pass schon direkt mit drin gehabt, deshalb habe ich hier ganz, ganz locker von der Seele gesprochen, aber 15 Euro für den Zeitraum, ja, kann ich mir vorstellen, ist halt natürlich nicht für jeden wirklich dann erschwinglich, sollte man sich aber, wenn man halt die Story mag und wenn man Kay mag und auch überhaupt das Spiel gemocht hat, dann sollte man sich das einfach schon anschauen, dann ist es definitiv wert und es wird mit Sicherheit auch noch mal günstiger werden.
Ja, ich habe gerade, während ihr geredet habt, noch mal kurz geschaut und wir wollen ja keine Werbung machen, aber beim großen Online-Versandhaus, dessen Besitzer auch gern mal ins All fliegt, gibt es aktuell Star Wars Outlaws für 69,99. Also ich habe es gerade von der Gold-Edition, in der meines Wissens alles drin ist. Die kostet eigentlich 119,99 und ist jetzt für 69,99 drin. Bestimmt gibt es solche Angebote auch bei anderen Kaufhäusern. Und was ich auch immer empfehlen kann, mal einen Blick bei eBay oder eBay Kleinanzeigen reinzuwerfen. Da habe ich nämlich vor ein paar Tagen mal Just for Fun geguckt und da kriegt man die Standard-Edition teilweise wirklich, also auf Disc gebraucht von irgendjemand, der es einmal gespielt hat und direkt weiterverkauft für irgendwie 30 Euro rum. Das ist oft auch meine, ja, Lösung, mit der ich mir dann Spiele besorge.
Ubisoft-Spiele sind sowieso prädestiniert dafür, spätestens ein halbes Jahr nach Release schon für die Hälfte des Preises zu finden zu sein.
Aber der Vollständigkeit halber auch, also die Gold Edition ist die mittlere Edition, es gibt die Ultimate Edition, das ist die größte, genau, also nur der Vollständigkeit halber, aber in der Gold Edition ist schon der Season Pass mit drin, das heißt, dort könnte man dann auch entsprechend aktuell günstig mit
Was ist denn in der Ultimate dann noch drin, Dennis?
Oh, da ist dann noch
ein Jabba zum Anfassen, oder?
Ja, genau, Jabba zum Anfassen, genau. In der Ultimate ist, was ist da noch mit drin? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es gerade gar nicht. Es gibt irgendwie noch kosmetische Geschichten, die man nicht unbedingt braucht. Digital Artbook. also primär sind es irgendwie kosmetische Sachen. Also deshalb Gold Edition reicht wahrscheinlich für die meisten aus, außer man hat Bock auf ein digitales Artbook. Ich habe es mir noch nicht angeguckt.
Was ist denn das bitte für ein Preis? Also ich habe es gerade eben offen. Die Ultimate Edition kostet nicht reduziert 169,99. Alter, nie in meinem ganzen Leben würde ich 169,99 für ein Videospiel zahlen. Also im Angebot gibt es gerade die Ultimate Edition für 139,99.
Mensch, Schnapper.
Und bei Steam für 97,49 €, ja. Wenn ihr PC-Spieler seid.
Also ist beides trotzdem viel zu teuer.
Es hat schon echt was in sich.
Es erschreckt mich immer mehr, wenn ich sowas sehe.
Naja. Aber wir müssen jetzt ja auch nicht entscheiden, ob das gut oder schlecht ist, zum Glück. Aber wenn ihr Bock auf Outlaws habt.
Da haben wir, glaube ich, an anderer Stelle schon mal in der Vorschau hier über das Spiel diskutiert. Aber nee, man braucht ja diesen ganzen Schnickschnack mit irgendwelchen kosmetischen Add-ons und eine neue Lackierung für nix oder was auch immer es da gibt, benötigt man ja gar nicht. Nicht Lackierung. Lackierung war für das Raumschiff wahrscheinlich, aber ihr wisst, was ich meine. lassen wir das Thema.
Ich habe noch eine schnelle News zum Abschluss für alle. Wir produzieren diese Folge in der Comic-Con-Woche. An diesem Wochenende ist die Comic-Con in Stuttgart am 30. November und am 1. Dezember, also das erste Adventswochenende. Daniel, Tom und ich werden auch vor Ort sein. Wir sind definitiv alle zu dritt am Samstag da, wahrscheinlich nicht immer gemeinsam unterwegs, aber wenn ihr uns irgendwo antreffen wollt, dann meldet euch gerne über Instagram, dann können wir da sicherlich irgendwie einen Termin mal finden. Ansonsten, wer noch keine Ahnung hat, was die Comic-Con ist in Stuttgart, ist eine große Messe für allerhand Fans von Comics, von Filmen, von Serien. Star Wars ganz groß dabei. Und es gibt auch viele Gaststars. Wenn wir aus dem Star Wars-Bereich schauen, Katie Sackhoff ist da, Iman Esfandi, der Ezra Bridger aus der Ahsoka-Serie und Jonas Suotamo, der den Chewbacca gespielt hat. Und für die Buchfans ist auch George Mann da. Das ist der einen Teil der High Republic-Bücher geschrieben hat. Also ist eigentlich eine gute Menge da. Schaut gerne mal vorbei. Wenn ihr eh da seid, meldet euch. Dann können wir uns sicherlich sehen.
Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich freue mich auf Samstag, dich und Tom zu sehen und natürlich auf Katie Sackhoff.
Natürlich. Und wer freut sich nicht auf Katie Sackhoff? Ja.
Und ja, auf alle weiteren Leute, die wir da vor Ort noch so treffen. Wenn ihr nichts mehr habt, dann beende ich die Folge mit einem obligatorischen Möge die Macht mit euch sein.
Immer.